Du gibst uns nicht immer oder nur wenigen vielleicht die irdischen Güter in der Fülle und im Reichtum, aber du gibst uns ein Herz, das gefüllt sein soll mit himmlischen Gütern, mit deinem Geist, mit deiner Gnade, mit der Sanftmut, mit der ganzen Frucht des Geistes, gestärkt, gewachsen an dem inneren Menschen, hineinschauend in deine Liebe und in deine Tiefe, die uns der Geist offenbart. So ist göttlicher Reichtum heute in unserem Leben. Und so soll er sichtbar sein. Das, was nichts ist vor der Welt, hast du auserwählt. Aber du machst aus diesem Nichts etwas zu deiner Herrlichkeit. Gib Gnade, dass wir etwas sind zum Preise deiner Herrlichkeit. Und dass wir dir in unserem irdischen Leben keine Unehre machen. Und so danken wir dir, dass wir in diesen Tagen über deinen Geist reden dürfen, der Geist, der uns verwandelt und der Geist, der uns leitet und führt. Fülle uns mit deinem Geist und lass uns stille halten deinem Geisteswehen. Und so komm und segne uns heute Abend. Wir danken dir, dass du da bist und lass das, was wir gehört haben, dann auch wieder Frucht bringen in unserer Umgebung, wo wir stehen, dass wir es weitergeben und weiterleben können, dass man, wenn man uns anschaut, dich sieht. Wir befehlen uns in deine Hände für heute Abend. Segne unseren Bruder Wolfgang Kärtchen und segne uns, die wir zuhören. Habe Dank für deine Treue. Amen.
Amen.
Ich möchte Ihnen zum Anfang einen Vers lesen. Und das ist Jesaja 63, Vers 10. Dort wird etwas über das Volk Israel gesagt und ihr Verhältnis zum Heiligen Geist. Oder wörtlich, Altes Testament, Geist der Heiligkeit. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind. Er selbst stritt wider sie. Warum lese ich dieses Wort am Anfang? Ganz einfach, weil ich das Thema von Bruder Kärnchen gelesen habe, das heute Abend dran ist. Da haben mich meine Freunde in Israel immer wieder gefragt, sagt mal, ist es wahr, dass wir schon bald 2000 Jahre leiden müssen, weil wir Jesus gekreuzigt haben? Und da habe ich ihnen zur Antwort gegeben, was ich schon von unseren Brüdern gehört habe. Nein, ihr werdet nicht verfolgt, weil ihr Jesus gekreuzigt habt. Denn die Sünde der Väter wird heimgesucht, auch ein Mord wird heimgesucht bis ins dritte und vierte Glied. Aber ihr habt etwas anderes getan. Ihr habt das Angebot des Heiligen Geistes in der Urgemeinde abgelehnt. Und da gilt dann nicht die Regelung der Sünde der Väter bis ins dritte und vierte Glied, sondern da gilt das Wort, das Jesus gesagt hat, die Sünde wider den Heiligen Geist wird nicht vergeben in diesem Zeitalter. Das ist eine schwere, schwer verständliche Kost für unsere Freunde dort in Israel. Aber mindestens ist es für sie hilfreich, dass sie wissen, wegen Jesus werden wir nicht verfolgt, auch wenn es die Kirche und die Kirchen hin und wieder sagen oder vielleicht sogar zum Dogma erhoben haben. Wegen der Verwerfung des Heiligen Geistes streitet Gott gegen sie. Und ich möchte uns bitten heute Abend, dass auch wir uns prüfen, wo wir dem Wirken des Heiligen Geistes uns entgegengestellt haben. Aber nun ist heute Abend unser Bruder Kernchen dran. Und jetzt kommt die Umkehrung. Wenn Israel sich dann zum Herrn bekehren wird, dann wird das geschehen, was wir heute Abend hören werden. Nämlich, dass Jesus seinem Volke etwas Herrliches und etwas aus seiner Salbung heraus, aus seiner Geistwirklichkeit geben wird. Und nun dürfen wir uns freuen, was uns unser Bruder heute Abend dazu zu sagen hat.
Darf ich einmal so kühn sein, Sie alle als meine lieben Freunde anzureden. Wir möchten heute Abend ein herrliches Wort erfassen. Und dazu möchte der Herr uns allen Gnade geben. Wir haben das Wort ja schon zweimal gelesen. Wir wollen es heute Abend zum dritten Mal lesen und damit auch abschließend betrachten. Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 bis 3. Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. Wir haben es erst betrachtet, der Geist des Herrn ist auf mir, dann haben wir betrachtet, der Herr hat mich gesalbt, der Herr hat mich gesandt. Darf ich einmal ganz kurz etwas erwähnen? Hoffentlich sei es mir gestattet, dass mir schon die ersten beiden Abende oder Stunden auf dem Herzen lag, was mir bei dem Herzen immer wieder, bei dem Wort immer wieder auf dem Herzen liegt. Für unseren Herrn sagt die Schrift, der Geist des Herrn ist auf mir, ich bin gesalbt, ich bin gesandt. Wie ist es in unserer Christenheit geworden? Haben wir auf diese Kriterien, die die Schrift nennt, in unserer Zeit noch geachtet? Wir legen in unserer Zeit größten Wert darauf, dass eine gute Bildung hat, Ausbildung hat, Examina und so weiter und so weiter. Ich finde das gut, ich finde das richtig. Wertvoll, wenn einer viel gelernt hat, gut ausgebildet ist. Man legt auf etwas anderes einen großen Wert, dass einer eine gute Sprachbegabung hat. Es ist schön, wenn einer diese Gabe hat. Sei es, dass einer volkstümlich reden kann, rhetorisch, dialektisch und was man alles sagen kann. Das ist wunderbar. Aber nun, wenn nicht das andere da ist, liebe Geschwister, dann ist es umsonst, dass ein solcher in der Gemeinde Gottes redet. Habt mich richtig verstanden, gell? Wenn es da ist, die beste Ausbildung, die beste Rednergabe und das, was der Text sagt, der Geist des Herrn ist da, die Salbung ist da, die Sendung von Herrn ist da, dann wollen wir in diesen Dienst eintreten. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns innerlich auf diese Grundzüge des Wortes Gottes immer wieder stützen. Wenn wir es vielleicht noch einmal in Erinnerung dürfen, was ich sagte zu diesen beiden ersten Themen, der Geist des Herrn, die Salbung, die Sendung, betrifft unseren Herrn. Und es klang immer wieder an, ich hoffe, wir haben das verstanden, dass auch wir gemeint sind, dass auch uns der Geist des Herrn gegeben ist. wenn wir den Geist des Herrn haben, dass wir auch die Salbung haben. 2. Korinther 1, Vers 21, wir haben es gelesen. Und dass er auch der Herr heute noch sendet. Wenn wir das erkennen, dass wir als Kinder Gottes in diesem herrlichen Auftrag unseres Herrn mit hineingenommen werden, dann sind wir eigentlich erst bei der zentralen Botschaft, die wir eigentlich haben. Wenn es so wäre, wie man es allgemein nimmt, Christentum muss sich ausdehnen, immer mehr wie der Sauerteig, bis einmal alles durchsäuert ist. Wenn das geschehen ist, dann kann ja der liebe Heiland wiederkommen. Dann müssten wir sagen, unser Gott hat ein Fiasko erlebt. Aber wir wissen aus der Schrift, und dafür sind wir dankbar, dass das nicht der Weg Gottes in der jetzigen Zeit ist. Gott ruft eine Gemeinde heraus, Einzelne, die er in dem Geliebten so begabt, wie wir es gesehen haben von ihm. Im Epheserbrief, Kapitel 1, wird uns gesagt, dass wir, wenn wir den Geist des Herrn haben, wir hörten es heute Morgen, auch den Geist der Offenbarung und den Geist der Weisheit empfangen sollen, zur Erkenntnis seiner selbst. Da sollen wir erleuchtete Augen des Herzens haben, dass wir etwas wissen. Und wir spüren wieder, wenn wir die Bibel lesen, in der Bibel ist es anders, als die Welt uns sagt. Die Welt sagt, Glauben heißt nichts wissen. In der Bibel lernen wir, Glaube ist höchstes Wissen, übertrifft alles andere Wissen. Wir sollen also etwas wissen an erleuchteten Augen des Herzens. Wird dreimal welches genannt. Das erste welches? Welches die Hoffnung seiner Berufung ist, nicht unserer, sondern seiner Berufung. Wir wollen jetzt anschließend, wird uns ja in unserem Text, den wir gelesen haben, etwas von seiner Berufung gesagt. Man nennt es ja gern die Ämter unseres Herrn. Ich habe das Wort nicht so ganz gern, ich liebe dieses Amtsdeutsch nicht so. Und die Gemeinde Gottes hat eben auch keine Ämter. Aber der Herr ist berufen, wir sind berufen. Es sind Berufungen unseres Herrn und die haben wir es. Wir sollen erleuchtet in den Augen unseres Herzens wissen, die Hoffnung seiner Berufung. Und dann ist das zweite, welches noch von einer äußersten Wichtigkeit. Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, wo? In den Heiligen. Die Heiligen sind der Reichtum seines Erbes. Weil nach dem Willen des Vaters der Sohn einmal alle Verheißungen Gottes, wir haben es gelesen, so viele ihrer sind, mit der Gemeinde hinausführen wird. Darum bist du, bin ich, die ganze Gemeinde, Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Wir sind mit ihm beteiligt. Und da ist es von einer äußersten Wichtigkeit, ihn zu erkennen. Ja, ich möchte am liebsten jetzt bei Epheser 1 bleiben. Ich will nur noch eins herausgreifen. Er wird erhöht und ist erhöht. Über jeden Namen, der genannt werden mag, jetzt und in kommenden Zeitaltern. Und dann wird uns gesagt, in welch einer Weise er uns gegeben worden ist. Er hat ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Wenn man den Gedanken schon versteht, dann liest man es meistens so, ja, er hat ihn als Haupt der Gemeinde gegeben. Das steht nicht da. Es steht da, er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wir haben einen Herrn, den Herrn, dessen Name über alle Namen ist, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Das ist unser Herr. So ist er uns, der Gemeinde Gottes, gegeben. Hier erwächst göttliches Leben, göttliche Kraft, göttliche Vollmacht. Und wir dürfen seine Fülle sein. Die Fülle des, der einmal das All in allem erfüllt, so sagt es der Text. Es geht also jetzt darum, Gemeindeerfüllung. Wenn die Gemeinde in diese Fülle gebracht worden ist, dann geht es darum, das All in die Fülle zu führen. Und dazu dienen die Berufungen unseres Herrn. Wir sollen erkennen, welches seine wunderbare Berufung ist. Und nun gehen wir kurz die 8 Stücke, die genannt werden, durch. Das erste heißt, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Wenn wir es in der anderen Stelle lesen, in Lukas 4, heißt es, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Da könnten wir uns lange aufhalten. Haben wir Evangelium nur den Sanftmütigen zu bringen? Haben wir Evangelium nur den Armen zu bringen? Ja, was machen wir mit den anderen? Müsst man gleich sortieren, nicht? Wer ist von euch sanftmütig? Anderen bitte raus. Und so weiter. Machen wir nicht, gell? Ich habe gelesen, die genaue Wiedergabe des Textes, des Wortes heißt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Habe bei Bruder Heller gefunden. Er ist diesem Wort Elenden nachgegangen, aus dem Althochdeutschen, aus dem Mittelhochdeutschen. Und er besagt das Wort, die, die außer Landes sind. Und da haben wir eigentlich eine wunderbare Deutung, wer die Elenden sind. Außer Landes. Wir denken an den verlorenen Sohn, nicht? Außer Landes. Denen haben wir Evangelium zu bringen. Bringt unser Herr den Sanftmütigen, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, Evangelium zu bringen. Der Herr kennt das Evangelium. Und wir sollen es kennenlernen, Geschwister. Denn nur was wir kennen, können wir anderen bringen. Evangelium heißt frohe Botschaft, wissen wir alle. Evangelium ist etwas Einheitliches. Man lese Römer 1, die ersten Verse. Es ist das Evangelium Gottes. Und Evangelium Gottes hat einen Inhalt. Evangelium Gottes über seinen Sohn. Wenn irgendwo Evangelium gebracht wird, dann mag man es noch so elegant aufteilen wollen, wenn Mittelpunkt und Zentrum des Evangeliums nicht der Sohn ist, ist es kein Evangelium mehr. Ich möchte 4 Strahlen vom Evangelium nennen. Das erste heißt Evangelium der Gnade, steht ungefähr Apostelgeschichte 20, vielleicht 24. Die Gnade ist uns in Jesus geworden. Evangelium der Gnade im Sohne. Ein weiterer Strahl. Evangelium des Heiles, Evangelium der Errettung. Epheser 1, Vers 13. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name, in welchem wir errettet werden müssen, als allein dieser Name Jesus. Evangelium des Friedens. Ja, wir kennen die Jahreslosung, wie heißt sie? Er ist unser Friede. Nun kommt der schönste Strahl des Evangeliums, steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 11, viermal die 1, kann man sich leicht merken. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Er betet, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Warum? Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ja, wir möchten beim ersten Punkt bleiben, aber wir wollen verlassen. Erster Punkt, den Elenden Evangelium zu bringen, frohe Botschaft zu bringen. Darum ist es so wichtig, dass uns das geschenkt wird, was Paulus den Philippern bezeugt. Er hat ein Gebet mit Freuden für sie. Warum? Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Hat Gott unsere Herzen berühren können, teilzuhaben am Evangelium Gottes, von dem Tage an, da wir gläubig wurden, bis jetzt. Dann können wir so manches, was vielleicht ein kritikvoller Beurteilung ist, mal lassen. Teilhaben am Evangelium ist etwas Positives. Und positiv beteiligt zu sein, darum geht's. In dieser wunderbaren Mitarbeit, in die der Herr uns hineinstellt, mit ihm. Das zweite heißt, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Ich möchte das Wort zerbrochen unterstreichen. Manchmal sind die Herzen nur angeknackt, nicht? Und das langt nicht. Ich glaube, wir müssen es alle einmal erleben, dass wir ein zerbrochenes Herz haben. Um dann diese Botschaft zu verstehen, dass er gekommen ist, solche Herzen zu verbinden. Einer hat mal das Wort gelesen, das David gesagt hat, ich will noch geringer werden in meinen Augen. Das hat dem so gut gefallen. Jeder Brief, den er damals geschrieben hat, da stand drin, ich will noch geringer werden in meinen Augen. Wird es auch den anderen gesagt haben. Ich will noch geringer werden in meinen eigenen Augen. Gott wird gedacht haben, das kannst du kriegen. Es war nicht schön. Es war nicht schön. Wenn es von Josef heißt, alles was er tat, gelang ihm. Und wenn man dann erfährt, zumindest der Empfindung nach, alles was man tut, gelingt nicht, missrät. Das sind Stunden, die können einem das Herz zerbrechen. Und wenn man ein solch zerbrochenes Herz hat und dann ein Wort erleben darf, greift dazu mal eine andere Stelle heraus, aus dem Psalm 34, Vers 18. Nahe ist Jehova denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Man soll ja nicht so viel von sich sprechen, aber es war eben von mir. Es war mein Erleben gewesen, vor circa 40 Jahren. Als ich ganz elend war, ich weiß nicht, wie es kam, nahm meine Bibel in der Hand, da war es dieses Wort. Ich habe in einem Augenblick zu Gott gesagt, ich hätte jetzt 1000 Bücher lesen können. 1000 Bücher hätten mir nicht das gegeben, was dieser eine Vers mir gegeben hat. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Wunderbarer Auftrag unseres Heilandes. Ich glaube, wir müssen es alle einmal erleben. Der eine so, der andere so, vielleicht einmal stärker oder weniger stark. Damit wir alle dahin kommen, vor ihm kann sich kein Fleisch rühmen. Darum müssen wir einmal eine solche Erfahrung machen. Aber das Schöne an dieser Erfahrung ist, die Wirklichkeit unseres Herrn zu erleben. Er ist nahe. Er errettet. Die Zeit ist nicht schön, wenn man so zerbrochen wird. Aber das Erleben dieser Befreiung durch den Herrn, die möchte keiner mehr missen. Eine Schwester sagte mir mal, weißt du, ich möchte die Zeit nicht mehr durchmachen, aber den Segen, den Gott mir gegeben hat, den möchte ich auch nie missen. Also zerbrochene Herzen. Wenn Gott uns einmal in diesen Zustand hineinführt, da gibt es dieses wunderbare Wort, wo Gott überall wohnt. Und er wohnt bei denen, die ein zerbrochenes Herz, einen zerschlagenen Geist haben. Gott ist denen nahe. Dann kommt das Dritte. Freiheit auszurufen den Gefangenen. Wenn wir uns mit dem Wort jetzt ein wenig beschäftigen, wir haben ja im Jesaja auch die 4 Lieder vom Gottesknecht. Beim 2. Lied vom Gottesknecht, Jesaja 49, Vers 9, kommt es noch einmal vor, dass die Gefangenen in Freiheit dahin gehen dürfen. Wir wollen uns ein wenig Gedanken machen, was es um Gefangenschaft ist. Wir haben im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 3, drei Worte stehen, die heißen: Gedenket der Gefangenen. Wir haben also einen göttlichen Auftrag, liebe Geschwister, der Gefangenen zu gedenken. Ich weiß nicht, ob wir das schon getan haben. Vielleicht, wenn wir selbst in Gefangenschaft sind. Aber wir haben ja auch einen Dienst im Herrn. Gedenket der Gefangenen. Ich möchte einige Punkte nennen über Gefangene. Einmal ganz allgemein. Wir haben ja keine Gefängnisse mehr, keine Zuchthäuser mehr. Das heißt, wir heute Strafvollzugsanstalten. Wir haben darin in Deutschland ca. 65.000 Menschen. Eine mittlere Großstadt, nicht? 65.000 Menschen. Ich habe in einer Zeitung vor kurzem gelesen, es fehlen Plätze, es müssten weitere Häuser gebaut werden. Aber ein Platz für einen Gefangenen kostet 300.000 Mark. Was kosten uns die Gefangenen? Wir haben einen göttlichen Auftrag, gedenkt der Gefangenen. Es gibt ja verschiedene Arbeiten, blaues Kreuz, weißes Kreuz, dann gibt es noch ein schwarzes Kreuz. Das ist eine Arbeit an Gefangenen und unter Gefangenen. Also Gefangene ganz allgemein. Die ersten, die in Gefangenschaft kamen, jetzt nicht ins Gefängnis, so wie ich es gerade gesagt habe, das war wohl der Lot gewesen. Da war dieser Kampf von den vier Königen und den fünf Königen und da war Lot und die ganzen Leute in Gefangenschaft. Und da ist etwas Wunderbares, was wir finden dürfen. Durch wen wurden die Gefangenen befreit? Abraham. Die Botschaft heißt: Der Glaube wird bevollmächtigt, Gefangene zu befreien. Welch einen Auftrag! Gedenket der Gefangenen. Wir haben gefangene Geschwister. Wir haben ja in der Bibel einige, nicht? Paulus, Petrus, Timotheus, Johannes auf Patmos, Gefangene um des Wortes Gottes willen. Und das ist durch die Jahrhunderte hindurchgegangen. Wir haben Geschwister aus Sibirien. Für euch ist das nichts Fremdes, dass Geschwister in Gefangenschaft waren, in Gefängnissen, um des Glaubens willen. Wir lesen es heute in Ländern des Islams, in China: Gedenket der Gefangenen. Immer wieder ein Auftrag für uns. Es gibt es nur andere Gefangene. Paulus nennt sich: Ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Man möchte eigentlich, dass wir alle Gefangene Christi Jesu werden. Das ist also jetzt ein freiwilliges in Gefangenschaft gehen. Das ist eine innere Gefangenschaft. Ich könnte es vielleicht so umschreiben mit den Worten: An dich, Herr, nur gebunden, lass du mich sein erfunden, in dir, Herr, ganz allein. Dass wir manchmal singen: Nimm du mich ganz hin, oder irgendwelche andere Lieder, wo wir das zum Ausdruck bringen, wo wir uns in solch eine Gefangenschaft begeben dürfen. Ein weiteres, und darin sehen wir jetzt die ganze Menschheit. Die Bibel redet von der Gefangenschaft der Sünde, die Bibel redet von dem Gesetz der Sünde. Es gibt ein Gesetz der Sünde, kann sich kein Mensch entziehen. Es sei denn, er erlebt das Gesetz des Geistes, des Lebens, das frei macht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Hier wäre ja viel zu sagen, aber wir kennen ja dieses Gesetz und diese Gefangenschaft der Sünde. Und das ist das Wunderbare: die Gefangenen in Freiheit dahin zu laufen. Gibt es in der Bibel das schöne Wort von der Aphesis, nachdem wir die Vergebung erlebt haben, die Aphesis, die Loslassung, dass wir in Freiheit unseren Weg gehen dürfen. Ja, als gebundene Christi Jesu an seiner Hand. Wir müssen erinnern an die Gefangenschaft Israels. Wie lange schon, nicht? zerstreut unter alle Völker, Gefangenschaft. Die Bibel redet von Gefangenen der Höhe. Und denkt dabei an die Bewohner der oberen Welt. Wir finden das auch im Judasbrief, wohl Vers 6. Wir finden es im Petrusbrief, 2. Kapitel 2 wohl. Engel, die gesündigt haben, kommen in Gefängnisse. Dann redet die Bibel, man kann das nachlesen, Sacharja 9, Vers 11 und 12, Gefangene in einer Grube, in welcher kein Wasser ist. Können wir uns das vorstellen? Wir mögen ein wenig denken an das, was der Herr sagt, Lukas 16, vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Das Verlangen nach einem Tropfen Wassers. Gefangene in der Grube ohne Wasser. Aber das muss man ganz lesen, liebe Geschwister. Gott nennt diese Gefangene wie? Ihr seid Gefangene der Hoffnung. Das ist eine Botschaft. Und noch eine Botschaft hat Gott für sie. Schon heute verkündige ich dir, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Hier dürfen wir, ja, ich hatte gestern was gesagt, am Herzen Gottes ruhen, nicht? Ein wenig in göttliche Gedanken hineinschauen dürfen. Die Bibel redet auch, wie es Gefangenen ergeht. Ich will das jetzt nicht mehr ausführen. Entscheidend ist die Botschaft, die wir haben. Christus hat die ganze Gefangenschaft gefangen geführt. Darum hat er Vollmacht, jeden Gefangenen in Freiheit dahin zu senden. Alles gehört in die Linie hinein, alles zu seiner Zeit. Es ist ein Wunder, wenn wir das heute erleben dürfen, wenn wir in solche Freiheit von ihm hineingestellt werden und er uns in solche Freiheit führt. Zwei Worte möchte ich vielleicht noch nennen von Gefangenen, dann will ich das abschließen. Die stehen im Psalm 69 und 68. Sie haben uns etwas zu sagen. Psalm 69, Vers 33, dann heißt es von dem Herrn, seine Gefangenen verachtet er nicht. Wir sind so schnell dabei, andere zu verachten. Hiob sagt an einer anderen Stelle, obwohl Gott so groß ist, wie geht's weiter, verachtet er selbst seine Gefangenen verachtet er nicht. Zu dem anderen Wort noch ein kleines Erlebnis. Ein Mann kam bei uns in die Versammlung mal, vor langen Jahren, Adolf Heller lebte noch. Und er war so erfüllt von dem, was Adolf Heller sagte, kam am gleichen Abend zum Glauben, hat eine Zeit bei uns gewohnt, wohnte dann weiter in Frankfurt. Eines Tages war er im Gefängnis. Ich sollte ihm einen Brief schreiben. Was schreibt man so einem Mann? Ich war in der großen Verlegenheit. Ich habe meine Bibel bei mir. Ach ja, ich greife nach meiner Bibel. Und Gott schenkt mir das Wort, Gott führt Gefangene hinaus ins Glück. Das ist ein Wort, Geschwister. Denkt an alle Gefangenschaften. Gott führt Gefangene hinaus ins Glück. War unser Punkt von den Gefangenen. Wir gehen nun weiter. Das nächste heißt, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, wird uns auch in Jesaja 42, Vers 7 im ersten Lied vom Gottesknecht gesagt. Ich will dazu nichts weiter mehr erwähnen. Ich habe es schon bei den Gefangenschaften mit erwähnt, dass das besonders die Herrscher in der Höhe betrifft. Wir haben den Eindruck, dass das sicherlich eine Verschärfung ist, Gefangenschaft, Kerker, so wie wir früher eben auch eine Verschärfung hatten, Gefängnis, Zuchthaus.
Aber dass schon der Auftrag unseres Herrn da ist, Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Ach, vielleicht darf ich das, muss ich noch anfügen, Freiheit auszurufen den Gefangenen. Wir kennen ja die Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 19, nicht? Wie der Herr nach seiner Lebendigmachung hinabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde und hat den Toten aus den Tagen Noahs Evangelium gebracht. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Das fünfte, um auszurufen das Ja der Annehmung Jehovas oder das Ja der Huld, eigentlich der Betätigung des Wohlgefallens. Über das Wort Ja will ich gleich noch etwas sagen. Wir wollen jetzt nur mal festhalten, die Annahme durch den Herrn. Seitdem der Sohn Gottes da ist, gibt es diese Botschaft, dieser nimmt die Sünder an. Evangelium wird uns verkündigt, allen Elenden, die außer Lande sind, die außer dem Vaterhaus sind, ihnen wird die Botschaft gebracht, es gibt eine Annahme. Er will Huld betätigen, er will sein Wohlgefallen betätigen, er will, dass wir kommen. Mir fällt gerade dieser schöne Liedervers ein, dem allemal das Herze bricht, wir kommen oder kommen nicht. Ach, möchten wir doch kommen, möchten wir kommen. Er will jetzt so an uns handeln. Wenn wir diese fünf Punkte noch einmal bei Lukas lesen würden, dann steht da, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die nächsten drei Stücke kommen später. Er wird als sechstes genannt, und den Tag der Rache unseres Gottes. Wir haben heute Morgen auch etwas vom Gericht gehört, haben gehört, dass Gericht in unseren Tagen so wenig verkündigt wird, dass man alles Mögliche heranzieht, um einen lieben Gott so darzustellen. Man sollte die alten Geschwister lesen. Ich habe jetzt ein wenig Bettext gelesen. Was hat in der damaligen Zeit, vor circa 90 Jahren, eine klare Sprache gesprochen, dass man den Leuten das Rückgrat wegnimmt, wenn man ihnen die Gebote Gottes raubt. Aber wenn man ihnen verschweigt, dass es ein Gericht Gottes gibt, und in welch einem Ernst er es darlegt, wie die tägliche Sünde aller Menschen das Gericht Gottes herausfordert. Die Sünde unserer Tage ist ja kaum noch zu nennen, Geschwister. Sie reden offen von ihrer Sünde, wie in den Tagen Sodoms. Schämen sich gar nicht mehr. Im Gegenteil, sie rühmen sich ihrer Sünde. Meint ihr, Gott wird das lange noch sich mit ansehen? Der Tag der Rache unseres Gottes kommt. Das Gericht Gottes kommt. Und wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, erlernt nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Wahrheit, Geradheit, geht er seine krummen Wege. So kann Gott niemanden annehmen. Es bedarf des Tages der Rache unseres Gottes. Aber nun, gebt Obacht. Wie heißt es bei der Annahme? Wie lange braucht Gott da? Ein Ja der Annehmung. Für die Rache ein Tag. Merkt ihr etwas? Welch eine Zeitdifferenz. In der prophetischen Sprache ein Tag, ein Jahr, 360 Tage. Soll uns nur ein wenig es veranschaulichen, welch ein herrlicher Gedanke Gottes uns begegnet. Wie er in seiner Liebe einen langen Zeitraum braucht, um anzunehmen, um sein Wohlgefallen, um seine Huld zu betätigen. Die aber eine kurze Zeit braucht. Aber die muss sein. Akt der Rache. Ich möchte dazu noch zwei Stellen lesen. Stehen alle im Jesaja, die beiden. 1 Jesaja 34, Vers 8. Da heißt es: Denn Jehova hat einen Takt der Rache, ein Jahr der Vergeltungen für die Rechtssache Zions. Wir haben also wieder einen Takt und das Jahr. Einen Takt der Rache und ein Jahr, Elberfeld übersetzt leider, der Vergeltungen. Es muss wörtlich heißen, ein Jahr der Erstattungen. Auf das wollen wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. Die andere Stelle steht auch im Jesaja 63, Vers 4. Da heißt es: Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Tag der Rache, Jahr meiner Erlösung. Leider ist auch hier bei Elberfeld eine Übersetzung dabei, die mir nicht gefallen hat. In meinem Nachforschen habe ich gefunden, es muss anders heißen. Der Tag der Rache war in meinem Herzen. Ich dachte, das passt nicht zum Herzen Gottes. Ich habe gefunden, dass es eigentlich heißen muss: Denn der Tag der Rache, den hatte ich mir vorgenommen. Oder der Tag der Rache kam für sie. Das ist richtig. Tag der Rache und Jahr der Erlösung. Welch eine wunderbare Botschaft finden wir doch in unserer Bibel. Aber wir wollen festhalten, es gibt diesen Tag der Rache. Können wir auch bestätigt finden in Lukas 21, in der Endzeitrede unseres Herrn. Wenn er von diesen Dingen redet, das sind Tage der Rache. Geht zum siebten Punkt, der heißt: Und zu trösten alle Trauernden. Darf ich das Wort unterstreichen? Alle. Wir haben eben das Wort gehabt, den Tag der Rache, den Tag der Gerichte unseres Gottes. Wenn die erfolgt sind, könnt ihr euch das vorstellen, dass es dann Trauernde gibt? Kann man das sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn jemand selbst einmal Gericht Gottes erlebt hat. Und das muss man erleben, Geschwister. Und dann zu trösten alle Trauernden. Ich glaube, 1. Mose 5, Vers 29 kommt das vom Trösten zum ersten Mal vor. Ich müsste es zwar nochmal genau untersuchen. Der Lamech, komm deinen Sohn und nennt ihn Noah. Trost, Ruhe. Und hat das Verlangen, Gott wird uns doch trösten. Über unsere Mühe, über all unsere Elend, über all unsere Arbeit. Es ist ein Verlangen nach Trost. Trost war mir sehr bange. Aber wir haben die Botschaft, zu trösten alle Trauernden. Wir dürfen eins sagen, liebe Geschwister. 1. Korinther 10, Vers 11 wird der Gemeinde gesagt, dass auf uns die Enden von allen Zeitaltern gekommen sind. Das ist kein zukünftiges Wort, zu trösten alle Trauernden. Aber die Gemeinde Gottes erlebt es heute schon, weil alle Enden der Zeitalter auf uns zugekommen sind. Ich erinnere nur an das schöne Wort 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3, das genauso herrlich anfängt wie Epheser 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater, der uns getröstet hat mit jedem Trost, damit auch wir zu trösten vermögen. Hier haben wir ein wunderbares Erleben. Wir dürfen den Trost von dem Gott des Trostes empfangen, erleben, erfahren und dürfen andere trösten. Zu trösten alle Trauernden. Vielleicht darf ich zwei Worte dazu lesen, wie schön dieser Trost einmal sein wird. Beim Hiob, Kapitel 5. Genauso schön wie bei den Gefangenen. Hiob 5, Vers 11 am Schluss. Und Trauernde steigen empor zum Glück. Können wir uns etwas Schöneres sagen? Trauernde steigen empor zum Glück. Offenbarung 21, wo uns etwas gesagt wird, Vers 4, von dem neuen Himmel, der neuen Erde, kann man ja gar nicht sagen, wie das alles sein wird. Da wird nur gesagt, was nicht sein wird. Kein Schmerz mehr, kein Leid mehr, keine Trauer, kein Tod. Denn der auf dem Throne sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Ja, noch kurz etwas zum achten Punkt. Das ist der längste und so wunderbar. Um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. Punkt 7 hatten wir, zu trösten alle Trauernden. Jetzt wird eine bestimmte Gruppe von Trauernden herausgenommen. Den Trauernden Zions. Ich möchte das Wörtchen wegen hinzufügen. Trauernden, die wegen Zion trauern. Alle, die in der Gottesfurcht leben, ganz besonders unsere Juden, die in der Gottesfurcht leben, die werden immer wieder innerlich trauern, dass Jerusalem nicht die Stadt Gottes ist. Dass Zion, der Berg unseres Gottes, nicht das ist, was die Bibel sagt, dass da Gott in seiner Größe hervorstrahlt. Die nun wegen Jerusalem, wegen Zion trauern, für die hat der Herr eine besondere Botschaft. Da gibt es eine ganz besondere Berufung, einen ganz besonderen Auftrag unseres Herrn für diese, die trauern wegen Zion, wegen Jerusalem. Ihn will er aufsetzen, ihn will er geben. Da kommt dreimal das Wort Stadt, Stadt, Stadt. Wir hatten vorhin das Wort Tag der Rache und Jahr der Erstattungen. Das ist eine herrliche Botschaft unserer Bibel, die leider kaum verkündigt wird in unseren Kreisen, ja, aber geht man in andere Kreise. Ich habe irgendwo mal in einem christlichen Erholungsheim Andachten gehalten und habe irgendwie nebenbei etwas über die Erstattung unseres Gottes gesagt, gar nicht ausführlich. Zwei Frauen kamen nächstes Jahr wieder. Ihr erstes Gespräch war, was ist das für eine wunderbare Botschaft um die Erstattungen Gottes? Es ist schön, wenn man das kennen darf. Der Gesetzlose raubt und erstattet nicht. Der Heiland sagt, was ich nicht geraubt habe, muss ich als dann und dann erstatten. Und er hat ein ganzes Jahr, im Gegensatz zu dem Tag der Rache, diese Erstattungen zu geben. Für diejenigen, die mit dem Wort der Erstattung noch nicht allzu viel anfangen können, ein kleines Erlebnis, das Bruder Karl Geier gern erzählte. Er war ja Lehrer. Er kam in die Klasse hinein, das mag so Anfang der 30er Jahre gewesen sein, und zwei von den Buben, unteren Jahrgänge, die waren am Weinen und am Heulen. Ja, was ist los? Der hat meine Tafel kaputt gemacht. Der heulte, weil er die Tafel kaputt gemacht hat. Er meinte, jetzt kriege ich Dresche vom Lehrer. Der andere hat geheult, wenn er nach Hause kommt. Deine Tafel ist kaputt. Der Vater fragt dich lange, gibt auch Dresche. Beide heulten. Ja, was macht ein Lehrer? Karl Geier fragte, sag mal, was kostet so eine Tafel? Naja, unter Schluchzen sagte er, wir müssen uns in die damalige Zeit versetzen, 50 Pfennige. Gut, sagt Karl Geier, holt seinen Geldbeutel heraus, gibt ihm eine Mark und sagt, du hast eine Mark. Jetzt gehst du zum Krämer und kaufst dir zwei Tafeln. In der kurzen Zeit kam er wieder, freudestrahlend, zwei Tafeln in der Hand. Karl Geier fragte, bist du zufriedengestellt? Ja, sehr. hat eine alte, verbrauchte Tafel gehabt, jetzt hat er zwei neue. Und der andere, der spürte, es gibt keine Strafe. Bist du auch zufrieden? Hast du noch eine Forderung? Nein, nein, nein. Erstattung. Verstehen wir etwas? Von dem wunderbaren Erstatten unseres Gottes. Ich möchte noch eins erzählen. Da waren zwei Schwestern. Der eine war gläubig, der andere ungläubig. Die Ungläubige machte der Gläubigen das Leben zur Hölle. Dann starb sie. Eine tiefe Erschütterung für die andere. Sie kam zum Glauben, aber wurde im Glauben nie froh. Immer wieder stand es vor ihr, wenn ich nach oben komme und sage, geh mal in den Himmel, dann werde ich meiner Schwester begegnen. Was wird das sein? Ein Leben lang habe ich sie gequält. Dann hat diese liebe Schwester eines Tages das Wort von der Erstattung gehört, dass Gott einmal all das, was sie ihrer Schwester zugefügt hat, in solch einer Weise erstatten wird, dass die Schwester nie mehr eine Anklage gegen sie haben wird. Wie sie das hörte und wie sie das glaubte, da wurde ihr Herz froh. Und nun ganz kurz noch. Drei Erstattungen werden hier genannt. Die erste, das gilt den Trauernden wegen Zions. Ein Kopfschmuck statt Asche. Das Wort Kopfschmuck kommt dreimal vor. Wir finden es bei den hohen Priestern, bei Königen. Zeichnet ihre Ehrenstellung aus. Statt Asche. Asche, ein Bild vom Elend. Und ganz unten sein, ganz niedrig sein. Wir denken an den Hiob, der sich in Staub und Asche gesetzt hat und sich auch in Staub und Asche, als Gott ihm begegnet ist, sich gebeugt hat. Ich bereue in Staub und Asche. Aus diesem Elend, aus dieser Niedrigkeit heraus, Kopfschmuck in eine wunderbare Ehrenstellung. Wird uns in etwa abgeschattet in dem Leben von Josef. Aus dem Gefängnis heraus ins höchste Staatsamt. Das zweite, Freudenöl statt Trauer. Freudenöl finden wir bei unserem Herrn. Du hast Gesetzlosigkeit gehasst, du hast Gerechtigkeit geliebt. Darum hat Gott dich gesalbt mit Freudenöl. Und alle, die nun trauern wegen Zions, die kriegen für ihre Trauer Freudenöl erstattet. Eine Salbung mit der Freude Gottes. Ich habe einige wenige Kinder Gottes erlebt, wie die zum Glauben kamen, hat Gott ihnen so viel Freude ins Herz gegeben, dass sie nach einer gewissen Zeit beteten, oh lieber Gott, höre auf, ich kann diese Freude nicht ertragen. Dann wird man es ertragen können. Statt der Trauer Freudenöl. Und das dritte, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten oder verklimmenden Geistes. Jetzt will alles verglimmen, verzagt, wenn wir an Zion denken, rein menschlich gesehen, hoffnungslos. Trauern wegen Zion, einem verglimmenden Geist. Er wird handeln und er wird diesen Trauernden ein Ruhmesgewand geben. Ruhmesgewand, Gewänder, ein Bild für Leiblichkeiten. Können wir ja weiter sehen. Er wird sie bekleiden. Gleiche Kapitel, Jesaja 61, Vers 10. Er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan und so weiter. Welch eine wunderbare Erstattung durch unseren Herrn. Wollen wir mal dran denken? Wir dürfen daran teilhaben. Unser Text schließt, und damit schließe ich auch, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. Ich will nichts mehr dazu weiter sagen. Ich möchte nur die zwei Worte unterstreichen: Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Wir haben in Römer 8, Vers 29, Vers 30 ein ganz großes Wort stehen. Über diese beiden Verse hat einer gesagt: Gott hat dein Leben groß angelegt. Und wenn du einmal wissen willst, wie groß Gott dein Leben angelegt hat, dann lies Römer 8, 29, Vers 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Darf ich es nochmal zusammenfassen? Gerechtfertigt, verherrlicht. Eine Pflanzung oder Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung zu seiner Verherrlichung. Wo eine Hineinführung ist in diese Gerechtigkeit, da geht es immer hinein in die Verherrlichung. Das ist das, was Gott möchte. Darum Evangelium der Herrlichkeit, hier geht es weiter, des glückseligen Gottes. Wo es in die Herrlichkeit hineingeht, da ist Gott glückselig. Nun haben wir einen großen, großen Schatz begonnen zu heben. Ich darf sagen, ein bisschen hineingeschaut in die Herrlichkeit, in die Verheißungen, die Gott in seinem Herzen hat. Ein wunderbarer Reichtum, den wir tragen dürfen. Heute schon in unserem Wissen, dass Jesus es in der Kraft Gottes herrlich hinausführen wird. Wenn wir jetzt in Stuttgart wären, Wolfgang, du hast so viele schöne Nägel in die Wand geschlagen. Da hätten wir ja noch ein bisschen Zeit. Da könnte man sich an dem einen und anderen noch ein bisschen aufhängen. Ich möchte aber auch sagen, vielleicht so viel. Vorher kommt noch das Ende. Und wir sind sehr weit, sehr weit. In der Freude auf das Kommende sind wir schon weit am Ende. Und ich habe mich, wie ich so mithörte, mich gedrängt gefühlt, Ihnen einmal zu zeigen. Ich habe das schon zweimal in unseren Kreisen gesagt, wie weit wir sind. Und das heißt auch, wie bald Jesus seine Verheißungen auch einlöst. Weil wir von Gericht und Rache gesprochen haben. Ich lese Ihnen vor, Hosea 13, Vers 2. Und sie fahren fort zu sündigen. Das ist heute so. Sie fahren fort zu sündigen und schämen sich nicht mehr, wie unser Bruder gesagt hat, und machen sich von ihrem Silber gegossene Bilder, Götzenbilder nach ihrem Verstande. Allesamt ein Werk der Künstler. Und von diesen sagt man, die Menschen, welche opfern, küssen die Kälber. Es gibt bei unserem Gott nichts Schlimmeres als Kinderopfer. Und das hat er im Alten Testament seinem Volk überdeutlich gesagt. Und ich lese Ihnen nun den zweiten Teil des Verses genauer übersetzt. Nicht die Menschen, welche opfern, sondern die Opfernden des Adam werden Kälber küssen. Jeden Tag werden Tausende von Adamiten, von Menschen geopfert auf dem Altar der Abtreibung. Satan hat immer seine Kinderopfer gefordert, heute so. Und die den Adam opfern, werden Kälber küssen. Es sind die gleichen, die heute Krötenzäune ziehen und die Seehundkälber schützen. Aber ihre eigenen Kinder schützen sie nicht. Das wollte ich noch sagen heute Abend. Wir sind sehr weit, sehr weit. Aber dann die große Freude, was uns Bruder Kärntchen ja gesagt hat, die große Freude. Es gibt eine Verheißung nach der Rache. Und die ist wunderbar. Wir dürfen sie heute schon in unserem Herzen tragen. Und nun beten wir. Herr Jesus, habe du Dank, dass du der Verheißungsträger Gottes bist. Kopfschmuck statt Asche. Ein Ruhmesgewand. Freudenöl, Terebinden der Gerechtigkeit, Verherrlichung Gottes heute schon in unserem Leben. Das sind Worte. Wiedererstattung für jeden, der ein Leben lang gedemütigt wanderte, ungerecht behandelt, falsch verurteilt, falsch beurteilt und vieles andere mehr. Und wir gehen diesen Zeiten der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit mit Riesenschritten entgegen. Und da wissen wir, dass du das ins Gericht führst und dass du danach deine Herrlichkeit und deine Gnade aufrichtest. Und die Sanftmütigen werden zuerst drankommen und die Elenden. Und dann hast du für alle anderen auch eine Verheißung. Und unseren verzagten und glimmenden, zerbrochenen Geist hast du, und so möge es bei jedem sein, zurechtgebracht, wie es David im Psalm 51 betet, einen zerschlagenen, zerbrochenen Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten, sondern du wirst ihm einen neuen Geist geben, wie wir ihn empfangen haben, und etwas Neues in uns und aus uns machen. Und dafür danken wir dir. So seist du hochgelobt und gepriesen für dieses wunderbare Zeugnis und für dieses wunderbare Wort. Du wirst es tun, oder wenn du selbst sprichst, ich will es tun, zu meiner Zeit eilends. Amen.